Einen schönen guten Abend, freue mich, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung am Ende eines interessanten Tages, wie ich finde, insbesondere mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Und wir sind gespannt auf Ihre Bewertung. Sehr gefragte Gesprächspartnerin, wenn es um Sicherheitspolitik geht. Ein letztes Angebot der Amerikaner macht die Runde, wonach die Russen die Kontrolle über fast alle seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete kriegen sollen. Dazu Anerkennung der Krim, dazu Aufhebung der Sanktionen, dazu verstärkte Zusammenarbeit der Amerikaner mit den Russen im Bereich Energie insbesondere. Die Frage ist nur, und die Frage wird sie uns möglicherweise beantworten, warum um alles in der Welt sollte die Ukraine das unterschreiben? Fragen an Claudia Major, herzlich willkommen, freue mich sehr. Wir sollten den Menschen nicht Sand in die Augen streuen. Was für die Ukraine gilt, gilt auch für die neue Regierung. Es war ein sehr interessanter Satz, den dieser Mann neulich in die Mikrofone der Kollegen von, ich glaube, Table Media gesprochen hat. Denn er ist nicht irgendwer, sondern der mächtigste Unionsmann hinter Friedrich Merz. Zwischenzeitlich als kommender Innenminister gehandelt, jetzt als der kommende Kanzleramtschef im Gespräch, der nicht nur den neuen Nationalen Sicherheitsrat, sondern auch die Geheimdienste, vor allem aber die Abstimmung zwischen Kanzler und Außenminister oder Ministerin koordinieren wird. Der Satz aber mit dem Sand im Getriebe fiel in einem ganz anderen Zusammenhang. Es ging um Gesundheit, um Pflege, um Rente. Und plötzlich war die Rede von, ich zitiere, unangenehmen Entscheidungen, die zu treffen seien. Was genau kommt da also auf das Land zu? Das fragen wir Thorsten Frey. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und wir wollen diesen Mann fragen, wie er diese Sätze, die zweifellos gesellschaftliche Sprengkraft haben in einem immer älter werdenden Land, wie er also diese Sätze verstanden hat und überhaupt, was hält er von dieser neuen Idee, Kanzleramt und Außenministerium innerhalb der eigenen Partei der CDU zu halten, gab es, glaube ich, noch nie. Zeigt und weist das bereits den Weg dieser Kanzlerschaft, sozusagen sehr viel mehr Außenpolitik, sehr viel mehr Führung in Europa und weniger Innenpolitik. Und wie sind Merz' Äußerungen zum Taurus zu verstehen, womit wir direkt wieder in der Ukraine wären und auch bei der Sprengkraft? Herzlich willkommen, Robin Alexander, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden an diesem sehr spannenden Tag aus amerikanischer Sicht mit Elmar Thewissen. Elmar, schön, dass das klappt. Schönen Abend dir nach Washington.
Hallo Markus, hallo in die Runde nach Hamburg.
Aber bevor wir gleich über die Ukraine sprechen, muss ich die einmal kurz nach Pete Hegseth fragen, nach dem Verteidigungsminister, der eine interessante und bemerkenswerte Figur ist, wie ich finde. Jemand, über dessen Alkoholkonsum mittlerweile ganz Amerika redet, kriegt das immer so mit, scheint das zentrale Thema zu sein. Und ansonsten seine Tätigkeiten auf dem mobilen Endgerät. Also was erzählt er insbesondere seinen engeren Freunden und offensichtlich nicht nur denen, wenn es um militärische Operationen der Amerikaner geht? Eine zweite Chatgruppe ist jetzt öffentlich geworden. Wie lange wird Trump an diesem Verteidigungsminister noch festhalten?
Also noch hält er an ihm fest, obwohl er tatsächlich streng geheime Informationen, die direkt vom Central Command kamen, also wirklich vom Kommando, das für den Mittleren und Nahen Osten zuständig ist. Es ging um die Kriegspläne in Sachen Jemen. Die hat er 1:1 geteilt im Chat mit seiner Frau, mit seinem Bruder, mit Familienmitgliedern. So, Donald Trump hat im Weißen Haus bei Ostern, an Ostern jetzt gesagt, er hat weiterhin Vertrauen in Pete Hegseth und der ist im Grunde genommen in jeder Weise uneinsichtig. Also er behauptet, das sei alles eine Verschwörung und Niedertracht und da würden Sachen durchgestochen. Mittlerweile hat er die Hälfte seines Führungsstabs verloren, weil er sie rausgeschmissen hat und ihnen nicht mehr vertraut. Die schießen eifrig zurück. Also es ist das pure Chaos im Pentagon. Und eigentlich sagen alle engen Berater um Trump, du musst ihn loswerden. Es soll angeblich schon die Suche begonnen worden sein nach einem Nachfolger. Aber es wäre das Eingeständnis von Donald Trump, dass genau das Gleiche passiert wie in seiner ersten Amtszeit, nämlich, dass er inkompetente Gestalten in sein Kabinett berufen hat.
Nochmal, wir reden hier über den Chef von, was sind das, 3 Millionen Angestellte? Wenn es um das Pentagon geht, 3 Millionen, muss man sich mal klar machen. Und wir hören einmal kurz rein, Elmar, in diese Szene. Da sehen wir auch Bilder davon. Das ist sozusagen der Kameraschuss von der anderen Seite, wie Hegseth selber das erklärt, wie er zum Gegenangriff übergeht. Und es ist ein ziemlich bekanntes Narrativ. Hören Sie mal.
Was für eine große Überraschung, dass ein paar Informanten gefeuert werden. Und plötzlich erscheint eine Reihe von Schmähartikeln von denselben Medien, die die Russlandlügen verbreiten und die ihre Pulitzerpreise nicht zurückgegeben haben. Sie haben den Pulitzer für einen Haufen Lügen bekommen. Immer und immer wieder gehen sie mit diesen Lügen hausieren, ohne dass sie jemand darauf anspricht. Das tun die Medien doch immer. Sie nehmen anonyme Quellen von unzufriedenen Ex-Mitarbeitern und versuchen dann, Menschen fertig zu machen und ihren Ruf zu ruinieren. Mit mir wird das nicht funktionieren. Darum kämpfen wir gegen die Fake News-Medien. Darum kämpfen wir gegen Schwindler. Diese Gruppe hier ist voller Schwindler, die anonyme Quellen von Informanten verbreiten, die noch offene Rechnungen haben. Und dann setzen sie alles so zusammen, als ob es eine Nachricht wäre.
Eine News Story, das machen die Medien doch immer, sagt ausgerechnet jemand, der bei Fox News ziemlich genau das gemacht hat, wenn man sich mal genau anschaut, das Wirken von Pete Hegseth. Und die Frage, warum man solche Dinge im Familienchat teilt, die ist ja damit nicht beantwortet. Wie erklärt er das denn eigentlich?
Ja, er hat keine Erklärung dafür, warum er das einfach so tut, weil er eigentlich ja wissen müsste, dass das in der Vergangenheit, es gibt auch Äußerungen von ihm in der Vergangenheit, ein Riesenskandal wäre, weshalb man gefeuert worden wäre. Aber er ist für Donald Trump so eine Art Ausputzer und Vollstrecker. Er ist loyal bis zur Selbstverleugnung und er holt Dinge rein, die Trump will. Er war vorletzte Woche ja in Panama, hat dafür gesorgt, dass in einem Memorandum der Präsident tatsächlich Zugeständnisse gemacht hat. US-Kriegsschiffe dürfen jetzt kostenlos durch den Panama-Kanal fahren. US-Truppen werden am Panama-Kanal stationiert. Eine stille Invasion gewissermaßen findet da statt. Das hat Hegseth umgesetzt und deswegen hält vielleicht Trump weiterhin an ihm fest.
Das heißt, manches, was da an der Oberfläche so wirr und verstörend wirkt, ist es in Wahrheit gar nicht, sondern er braucht ihn schlicht und ergreifend für andere Zwecke.
Ja, genau. Also er will auch nicht an andere Kabinettsmitglieder signalisieren, dass jemand, der loyal ist, bis wirklich zur Selbstverleugnung damit rechnen muss, vom Präsident zum Trocknen rausgehängt zu werden. Ich formuliere es mal so salopp. Und wir haben ja Kabinettssitzungen gesehen in den letzten Wochen, wo reihum einzelne Kabinettsmitglieder immer ihren Präsidenten gelobt haben, so wie man das eigentlich nur aus Diktaturen kennt.
Aus Russland kennt man das, genau.
Und das ist das entscheidende Kriterium. Es ist nicht das Kriterium die Kompetenz. Das haben wir auch bei den Strafzöllen gesehen, wo er auf den Rat eines Mannes gehört hat, der eigentlich von Wirtschaft und Welthandel keine Ahnung hat.
Hat auch gerade Ärger mit Elon Musk. Da geht es um die Streichung von, glaube ich, habe die Zahl dreimal nachgelesen, weil ich sie nicht glauben konnte, 200.000 Stellen im Pentagon. Ist das zutreffend? Wie kann man 200.000 Menschen aus einem System nehmen, ohne dass es irgendwo kollabiert?
Ja, es ist tatsächlich so. Sie haben jetzt schon 221.000 Staatsbedienstete insgesamt entlassen. Das heißt also quer durch den gesamten Regierungsapparat. Und jetzt sollen allein im Pentagon nochmal 200.000 folgen. Da geht es auch um die Veteranenbehörde. Jedenfalls unterm Strich würde man denken, dann bricht alles zusammen. Das sehen wir ja jetzt auch schon an anderen Stellen, dass beispielsweise bei der Steuerbehörde oder auch bei der Rentenversicherungsbehörde Social Security, dass da vieles nicht mehr funktioniert. Und am Ende könnte das Donald Trump vielleicht am allermeisten auf die Füße fallen, weil es eben Menschen im Land massiv betrifft.
Weil Thorsten Frey gerade links von mir sitzt, Herr Frey, dagegen sind Ihre geplanten 8%, glaube ich, Personalabbau ja geradezu...
In vier Jahren,
geradezu moderat. Mhm. Haben Sie eine Zahl, wie viele Menschen sind das dann in absoluten Zahlen?
Also bei den Bundesbehörden haben wir etwa 450.000 Beschäftigte.
Insgesamt.
Und die sind ja gar nicht alle gemeint. Also bei den Soldaten, bei den Bundespolizisten, da soll selbstverständlich nicht gespart werden. Mhm. Dann bleibt die klassische Verwaltung übrig, also die Regierung plus nachgeordnete Behörden. Dann liegen wir vielleicht bei 150.000 und davon 8% in vier Jahren. Das ist eine Zahl, die man, glaube ich, sehr gut erreichen kann.
Wenn wir gleich nachher noch mal im Bereich Innenpolitik drüber sprechen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema, das heute die Runde macht. Elmar, vielleicht zunächst an dich. Wir zeigen gleich einen Einspieler von Trump, der sozusagen ein letztes Angebot dort macht. Und wenn man sich das mal genau anhört, ich bin sehr gespannt auf Ihre Einschätzung, dann hat man das Gefühl, da verliert einer gerade die Geduld. Die haben kein Interesse mehr. Die sagen, weißt du, im Zweifel macht euch euren Kram alleine. Wir haben uns jetzt bemüht, diese Situation in der Ukraine zu befrieden. Aber offenbar wollen beide Seiten nicht oder eine Seite nicht. Und wir wollen nicht mehr. So klang der amerikanische Präsident. Wir hören mal kurz rein.
Minister Rubio sagte, dass die USA herausfinden wollen, ob dieser Krieg beendet werden kann. Und zwar innerhalb weniger Tage. Sonst steigen sie aus.
Ja, sehr bald.
Wie viele Tage?
Keine bestimmte Anzahl von Tagen, aber bald. Wenn eine Seite es aus irgendeinem Grund schwierig macht, werden wir einfach sagen, ihr seid dumme Narren, schreckliche Menschen, und dann werden wir es einfach sein lassen.
Inwiefern müssten Sie beide Seiten betrachten, damit die Verhandlungen weitergehen? Was würden Sie sich wünschen von Russland und der Ukraine?
Ich sehe, dass mein ganzes Leben eine einzige große Verhandlung war, und ich weiß, wann man mit uns spielt und wann nicht. Ich muss einen Enthusiasmus sehen, das Ganze zu beenden. Und ich sehe diesen Enthusiasmus auch. Ich sehe ihn von beiden Seiten, aber wir werden es bald wissen.
Spielt Russland mit Ihnen?
Niemand spielt mit mir. Ich versuche zu helfen.
Gute Nachfrage von der Kollegin. Spielt Russland mit Ihnen? Das ist genau das Gefühl, das sich gerade aufdrängt. Aber ich muss sagen, ich verstehe ihn. Verstehe jeden einzelnen Punkt, den er macht. Geht da die Geduld der Amerikaner gerade zu Ende, Elmar?
Ja, das ist so. Er merkt natürlich, dass ihm das wie ein Mühlstein um den Hals hängt, dass er versprochen hatte, innerhalb von 24 Stunden Frieden zu schaffen in der Region. Aber er hat ja Probleme bis zum Abwinken und behauptet dann, er müsse sich um wichtigere Dinge kümmern. Die Bottomline dabei ist aber, das, was jetzt unterbreitet ist, ist kein Vorschlag, sondern es ist de facto ein Diktat. Auch wenn Sie es Vorschlag nennen, es ist wie ein Ultimatum. Vizepräsident Vance hat ja in Indien darauf angespielt, Einfrieren der Frontlinien. Und es gibt eben ganz konkrete Punkte tatsächlich. Also, dass tatsächlich die Krim komplett anerkannt wird als russisches Territorium, dass ein weiterer Teil der eroberten Ostgebiete zunächst mal in der Besatzung der Russen bleiben und man die Frage der juristischen Anerkennung später klären würde, dass man die NATO-Mitgliedschaft verweigert für die Ukraine, dass man die Sanktionen gegen Russland alle aufhebt, dass man eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit macht. Und wenn man fragt, was bekommt die Ukraine dafür? Ja, es wird versprochen, dass es eine Aufbauhilfe geben soll, von dem niemand weiß, wer das am Ende finanziert, dass die Ukraine eine Sicherheitsgarantie bekommt, aber nicht von den Amerikanern. Darum sollen sich gefälligst die Europäer kümmern. Und dass man ein klein wenig Territorium zurückbekommt, nämlich um Kharkiv herum. Aber das war's dann auch. Also alles sieht nach einem Diktatfrieden aus, weil Donald Trump zu viele Probleme momentan auf dem Tisch hat.
Frau Major, wie lesen Sie das? Also Elmar hat es gerade ausgeführt, offizielle Anerkennung der russischen Kontrolle über die Krim durch die Amerikaner. De facto Anerkennung der russischen Besetzung nahezu in der gesamten Region Luhansk, Donetsk, Cherson, Saporischschja und so weiter. Die Zusicherung, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird. Und interessant, der Text erwähnt allerdings, dass die Ukraine möglicherweise der EU, der Europäischen Union, beitreten könnte. Das schließen die also nicht aus. Aufhebung aller seit 2014 verhängten Sanktionen und verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit der Amerikaner, insbesondere in den Bereichen Energie und Industrie. Und wenn man sich dann umgekehrt anschaut, die Ukraine kriegt eine robuste Sicherheitsgarantie, wie es heißt, durch eine Ad-hoc-Gruppe europäischer Länder sowie möglicherweise nicht europäischer Staaten mit ähnlichen Interessen. Das Dokument bleibt da ziemlich vage. Und dann noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber nichts wirklich Wichtiges. Und interessant, weiteres Element, das Kernkraftwerk Saporischschja, größte Nuklearanlage Europas, wird zwar als ukrainisches Territorium betrachtet, aber von den Amerikanern betrieben. Und der erzeugte Strom wird gleichermaßen an die Ukraine und an Russland verkauft. Ist das der Diktatfrieden, über den wir so oft gesprochen haben und den alle gefürchtet haben?
Ja, wenn man sich die Bedingungen anschaut, ist es in der Tat ein großer Gewinn für Russland, weil die russischen Ziele da hauptsächlich drin verankert sind. Und Russland findet sich tatsächlich in einer sehr komfortablen Position. Mhm. Wenn die Ukraine und die Europäer das annehmen würden, was komplett ihren Zielen widerspricht, ist Russland fein raus. Mhm. Und wenn es abgelehnt wird, kann Russland diesen Krieg einfach weiterführen und darauf hoffen, dass die Ukrainer schwächeln, dass die Europäer ohne amerikanische Unterstützung auch schwächeln und dass sie langfristig ihre Ziele auch erreichen. Das heißt, aus russischer Perspektive hat sich die Interaktion von Witkop, dem Sonderbeauftragten von Trump Putin, der Putin, glaube ich, dreimal mittlerweile gesehen hat, hat hervorragend funktioniert. Das heißt, Putin hat offensichtlich es geschafft, ihm die russischen Ziele zu vermitteln. Und wir finden uns in einer Lage wieder, wo die Europäer vor dem Dilemma stehen, annehmen, wohl wissen, dass Russland sich wahrscheinlich daran nicht halten wird, dass wenn europäische Soldaten in so eine Absicherungstruppe gestellt werden, wahrscheinlich von Russland angegriffen werden oder ablehnen, aber eigentlich können sie keine Alternative anbieten. Also es ist tatsächlich der Diktatfrieden und die Europäer stehen wieder einmal davor, dass sie nichts machen können, weil sie die letzten Jahre Jahrzehnte in ihre Verteidigung nicht investiert haben und kein Gegenangebot machen können. Also von, muss man mal sagen, von Russland hervorragend an die Wand gespielt. Mit den USA zusammen.
Wenn Putin Nein sagt, dann kann er einfach weitermachen.
Wenn die Europäer und die Ukraine sagen, wir können es nicht. Die Ukraine kann ja nicht akzeptieren, dass ihre Gebiete, die in der Verfassung stehen,
nee, schon klar, aber auch Putin könnte doch sagen, nee, akzeptiere ich nicht. Dann geht es einfach weiter und er weiß, und die Amerikaner ziehen sich zurück.
Ja. Es ist eigentlich ein interessantes Zeichen von Schwäche, dass die Amerikaner sagen, es geht nicht so, wie wir wollen, also lassen wir es. Das finde ich eher interessant, weil dadurch man ja sehr schnell international das Narrativ stricken kann. Die Amerikaner sind schwach, sie haben sich die Zähne dann ausgebissen und Putin geht als Gewinner daraus hervor. Also ich kann mir eher vorstellen, dass die Europäer und die Ukrainer irgendwie einknicken und Russland einfach weitermacht.
Bevor wir gleich sozusagen den politischen Absender hier fragen, Herr Frey, würde ich gerne Robin Alexander noch mal fragen. Nochmal, ich tue mich so schwer damit, das den Amerikanern irgendwie vorzuwerfen. Zu sagen, pass auf, das ist euer Krieg, das ist mitten in Europa, das ist euer Thema vor eurer eigenen Haustür. Und daran, dass ihr so wahnsinnig schwach und auch unentschieden gewirkt habt in den letzten Jahren, sind wir nicht schuld.
Also das würde mir zu weit gehen. Die Beschreibung ist ja richtig der europäischen Defizite. Aber die Europäer haben natürlich in den letzten Jahren eine Politik gemacht in der Ukraine, die mit den Amerikanern abgestimmt war. Also wir haben oft hier Olaf Scholz kritisiert, aber Olaf Scholz hat sich ja mit Joe Biden abgestimmt.
Aber wir waren wahnsinnig berechenbar.
Und dass in den USA eine Regierung kommt, die die vorige Regierung nicht nur was anderes macht, sondern ja sagt, das sind Schurken, die haben alles falsch gemacht. Also die sozusagen ja die eigenen amerikanischen Interessen komplett neu definiert. Das hätte ja keine deutsche oder französische oder britische Regierung antizipieren können. So. Also da, ich bin bereit, über die deutschen Defizite zu reden. Aber das, was hier historisch, der Verrat wird gerade von den Amerikanern begangen und nicht von den Europäern.
Das sage ich auch nicht. Mir geht es bloß darum, dass wir keine Alternative anbieten können. Der Verrat, klar, da bin ich vollkommen bei Ihnen, der wird von der Trump-Regierung gemacht. Aber wir können ja nichts tun. Genau. Wir können ja nicht sagen, also die USA haben sich entschieden, Druck auf die Ukraine auszuüben, aber nicht auf Russland. Und selbst wenn wir Europäer wollten, fehlen uns dazu viele Instrumente. Wir könnten deutlich mehr machen, aber uns fehlen in ganz vielen Bereichen einfach die Instrumente, um zu sagen, wir haben eine Alternative, wir bieten sie an, wir lassen euch Ukrainer nicht hängen, weil wir natürlich als Europäer ein Interesse daran haben, dass es eine stabile, souveräne Ukraine gibt. Wir können es ja mal eine Runde weiterspinnen. Ne? Was wäre denn, wenn die Ukraine gezwungen wird, das zu akzeptieren? Innenpolitisch wird das Selenskyj nicht überleben. Das heißt, das Land wird wahrscheinlich innenpolitisch komplett zerbrechen und ist dann demografisch, politisch, wirtschaftlich weiter runtergewirtschaftet in 2 bis 3 oder noch kürzer oder länger Jahren für Russland eine noch einfachere
Leichte
Beute.
Leichte Beute. Sieht man ja jetzt schon, wie sich Demografie in der Ukraine auch verändert. Ne, dass viele Leute aus dem Osten tendenziell Richtung Westen ziehen, weil es dort einfach deutlich sicherer ist. Es ist ein riesiges Land, da kann man ausweichen sozusagen. Und vielleicht kann die Regie mal ein paar der Bilder zuspielen. Einfach nur ein paar zufällig ausgewählte Bilder aus den letzten Tagen, um mal zu verstehen, was das für ein Terror ist, der dort verbreitet wird. Und damit verbunden die Frage an Thorsten Frey, was bedeutet all das denn politisch für Deutschland, für den kommenden Kanzler?
Ja, das ist eine gewaltige Herausforderung, weil die Beschreibung
schrecklich,
stimmt,
das hier zu sehen. Ist wirklich schrecklich. Und das ist die Art von Terror, die es so seit 3 Jahren gibt.
Ja, und im Grunde genommen immer dann, wenn es darum geht, sich aufeinander zuzubewegen, über einen Waffenstillstand zu sprechen oder Telefonate geführt werden, dann sind das seit Wochen und Monaten die Antworten, die aus dem Kreml kommen. Das ist eben die bittere Wahrheit.
3000 Angriffe, ne? Seit dem letzten Vorschlag. 3000, ja. Muss man sich einfach mal klar machen.
Ja.
Und da sehen wir das Ergebnis. Tote, die einfach auf der Straße rumliegen.
Mhm. Ja, da sehen wir das Ergebnis. Und ich meine, der große Unterschied zwischen den USA und uns in Europa ist eben, dass es uns unmittelbar betrifft.
Das meine ich.
Es ist tatsächlich so, dass wir mit den Konsequenzen leben müssen. Und deswegen ist es so unverantwortlich, im Grunde genommen, dass wir uns nicht noch sehr viel schneller aus dieser Situation der Ohnmacht heraus befreien. Es ist jetzt ganz einfach, über die Defizite der Vergangenheit zu sprechen, wo wir über militärische Möglichkeiten öffentlich debattiert haben, sie dann anschließend nicht umgesetzt haben, zu Zeiten, wo man damit militärisch etwas hätte bewirken können in der Ukraine. Aber jetzt geht es einfach darum, dass wir Deutsche und wir Europäer im Grunde genommen diese Situation nicht akzeptieren können und deswegen schauen müssen, dass wir so schnell wie möglich zu eigener Stärke zurückfinden.
Aber konkret heißt das was?
Ja, ich wollte nur noch mal deutlich machen. Konkret bedeutet das, dass wir die Ukraine mit allem, was wir an Möglichkeiten haben, unterstützen müssen. Es muss eine klare europäische Zielrichtung geben, dass die Ukraine dieser russischen Aggression widerstehen kann. Denn wenn das nicht passiert, wenn auch der aktuelle Vorschlag Realität würde, dann hätten wir genau den Diktatfrieden. Dann hätten wir die Situation, dass Russland seine Ziele erreicht und damit wäre auch eine weltweite Botschaft gesendet. Es macht überhaupt nichts, wenn man Völkerrecht bricht. Mhm. Wenn man beispielsweise das Budapester Memorandum von 1994 bricht. Es macht überhaupt keinen Sinn, Waffen aufzugeben, auch Atomwaffen, die die Ukraine damals aufgegeben hat, gegen Sicherheitsgarantien. Die sind nichts wert.
Der Amerikaner und der Russen, das ist der Verrat.
Und genau das ist es. Ich meine, da geht's. Was steht für die Amerikaner auf dem Spiel? Es steht natürlich Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Im Grunde genommen verlieren die Amerikaner, wenn sie sich zurückziehen sollten, jegliche Glaubwürdigkeit. Weil erstens zeigen sie dann, sie haben die Zähne ausgebissen, sie haben sich durchsetzen können und dann verlieren sie die Lust daran. Aber das wird ja weltweite Wirkung haben. Das wird auch Wirkung haben auf amerikanische Verbündete im Pazifik und in anderen Räumen, wo die Amerikaner noch sehr viel stärkere geopolitische Interessen haben.
Sie haben das gerade so gesagt, wenn man das akzeptieren würde, immer konjunktiv. Wäre das für Sie als den neuen Kanzleramtschef, wäre das für Sie inakzeptabel, diese Art von Diktatfrieden?
Das, was da also mal ganz abgesehen davon, dass solche Fragen mit konkreten Ämtern ja nichts zu tun haben.
Ich wollte Sie nur ein bisschen provozieren.
Ja, das habe ich gemerkt. Aber
kommen wir später noch
jedenfalls
zu.
Ist es so.
Aber dieser Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, wäre der für die neue deutsche Regierung akzeptabel?
Ich glaube, dass der für uns in Europa insgesamt nicht akzeptabel sein kann.
Okay.
Weil es ein Vorschlag ist, der zwar vordergründig zu einem Frieden führen kann, der aber eben, und das ist ja der Hintergrund von Diktatfrieden, letztlich nicht zu einer nachhaltigen Befriedung führen kann. Wenn man, Sie haben das ja jetzt nochmal aufgedröselt, die einzelnen Bestandteile dieses Vorschlags nimmt, dann muss man sagen, Putin würde damit alle seine Ziele erreichen. Und die Botschaft, die damit ausgesendet würde, ich kann mir eine solche Aggression leisten, ich werde mich am Ende durchsetzen, werde meine Ziele erreichen. Und das bedeutet natürlich, wenn man schaut, in welcher Tradition Putin sich selbst sieht, dass er weitermachen wird. Es wird dann kein Ende haben an dieser Stelle in der Ukraine. Mhm. Es wird an anderen Stellen weitergehen.
Mhm. Das ist eine interessante politische Botschaft, Robin Alexander, ne?
Naja, ehrlich gesagt,
wenn das Angebot sozusagen für die kommende deutsche Regierung nicht akzeptabel ist.
Aber die Frage muss ja nicht die deutsche Regierung beantworten, sondern die ukrainische. Also die Frage, was die Ukraine unterschreibt, entscheidet die Ukraine. Ja. Das kann ja nicht sein bei aller Unterstützung. So.
Und aber es ist ja trotzdem auch interessant zu hören, dass auch die deutsche Regierung das so nicht akzeptiert.
Das ist vollkommen klar.
Das ist ja klar.
Nur um hier nicht falsch verstanden zu werden, das haben wir immer gesagt. Etwas, was die ukrainische Regierung akzeptiert, ist natürlich auch für uns akzeptabel. Ja? Das wäre ja auch im besten Wortsinne übergriffig andernfalls.
Aber das Interessante ist doch, wie diese Trump-Regierung in so vielen Bereichen alles über den Haufen wirft. Ne? Also wirtschaftlich machen die Dinge, wo man ja gar nicht sagt, das ist eine neoliberale Ökonomie oder eine keynesianische, sondern die Leute sitzen da vorne und sagen, was machen die denn da? Oder gesundheitspolitisch, jetzt haben sie eine Masernepidemie bei sich. Ja, also die, und die machen halt, das ist, man kann ja gar nicht sagen,
die Forschung.
Das ist links oder das ist rechts oder so. Das ist ja, das hat ja was Destruktives, ne? Und das ist schon, glaube ich, auch das ist was ganz Neues, dass man da so den wichtigsten Akteur in der Weltpolitik hat, der da alles in Schutt und Asche legt, ne?
Frau Moyer, auch nochmal. Also wenn das immer vor der Klammer stehend, die Ukraine akzeptiert das nicht. Das haben die auch ziemlich deutlich gemacht. Das werden sie so nicht unterschreiben. Für den Fall, dass das eintritt, es ist ja doch eine interessante politische Botschaft, wenn hier ein Mann wie Thorsten Frey sagt, auch die Europäer können das so nicht akzeptieren. Was ist denn die Konsequenz daraus?
Naja, wenn die Europäer geschlossen sagen, wir akzeptieren das nicht, und man beispielsweise auf die Koalition der Willigen schaut, die sich in den letzten Wochen seit der Münchner Sicherheitskonferenz, also seit Mitte Februar, regelmäßig, fast wöchentlich getroffen hat, dann müsste man ja sagen, was machen wir denn dann? Sagen wir dann wirklich, wir unterstützen die Ukraine militärisch so viel?
Das meine ich ja. Was ist die Konsequenz daraus?
Das wäre die Konsequenz. Entweder zu sagen, wir erhöhen die militärische Unterstützung so radikal, dass die Ukraine wirklich gegenhalten kann. So. Dann kommen wir in den ganzen Bereich, also einerseits diese großen Fragen wie Flug- und Raketenabwehr. Sie hatten das eben angesprochen. Wir sehen gerade eine Bevölkerungswanderung weg aus dem Osten der Ukraine rüber in den Westen, wo es Luft- und Raketenabwehr gibt und wo man überhaupt noch leben kann. Das heißt also wirklich, die Entvölkerungsstrategie Russlands funktioniert. Mhm. Ne? Das wäre natürlich auch Taurus. Taurus, ich sag's nochmal, ist kein Gamechanger. Mhm. Aber Taurus
wäre
natürlich hilfreich in dem Gesamtpaket. Mhm. Dann gibt es so etwas nicht ganz so interessante, aber wirklich entscheidende Dinge wie Wartung, Ersatzteile. Und dann ist die ganze Frage, wie man bestimmte Bereiche der US-Unterstützung, Aufklärung, Zielerfassung ersetzt. Das können wir nicht ersetzen. Mhm. Und deswegen wäre es eine Notwendigkeit der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Unterstützung, wohlwissend, dass die Europäer das ganz ehrlich nicht ersetzen können.
Deswegen, Robin Alexander hat ja recht. Also in die Art und Weise, wie da alles sozusagen in Frage gestellt oder direkt über den Haufen geworfen wird, die ist historisch einmalig. Ist es wirklich denkbar, Elmar, an dich in Washington die Frage, dass die sich wirklich zurückziehen, was das Engagement in der Ukraine angeht, mit allen Konsequenzen? Also da reden wir dann nicht nur über Waffen, da reden wir dann auch über Starlink, Kommunikation, über Aufklärung, über die Frage, wie kann man überhaupt Krieg führen, wenn man gar nicht weiß, wohin man eigentlich schießen soll und all diese Dinge. Ist das tatsächlich denkbar? Und wann wäre das?
Ja, ich halte das absolut für denkbar, was, wenn man es durchdekliniert, ja auch heißen würde, dass sich eigentlich die USA zum großen Teil aus der NATO-Verantwortung,
zum Beispiel,
aus dem Bündnis verabschieden. Und deswegen ist für mich ein ganz interessanter Aspekt, wir reden ja immer sehr darüber, was für ein Signal sendet das denn an Putin? Also der könnte sich, wenn wir nachgeben, wenn die Ukraine nachgibt, die Europäer nachgeben, könnte er sich ermutigt fühlen. Ich finde noch viel spannender, wie fühlt sich denn Donald Trump ermutigt, wenn die Europäer tatsächlich nachgeben, also zustimmen, dass Souveränität und territoriale Integrität nichts mehr zählen? Und wir quasi, weil wir irgendwie auf gutem Fuß mit Donald Trump bleiben wollen, quasi dieses zulassen, diesen Diktatfrieden. Dann wird er sich ermutigt fühlen, Ähnliches in Sachen Israel und Nahost zu machen, Ähnliches Grönland, in Panama oder auch in Grönland und all diese Dinge. Das heißt, man muss das auf der Seite einmal bis zum Ende durchdenken. Und kleine Fußnote, du sagtest vorher, man kann auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass die Amerikaner jetzt die Nase voll haben davon, dass ja unser Krieg in Europa. Ich will mal daran erinnern, Donald Trump ist derjenige, der Wladimir Putin massivst ermutigt hat, indem er in seiner ersten Amtszeit Putin für den besseren Verbündeten dargestellt hat als die Europäer und als seine eigenen Geheimdienste zum Beispiel. Wir erinnern uns an Helsinki, an den Auftritt damals. Mhm. Er hat durch den Afghanistan-Abzug dafür gesorgt, den hat er ja eingerührt, dass der neue Präsident nach ihm ein Riesenproblem an der Backe hatte und damit so schwach aussah, dass Putin sich massivst ermutigt fühlen konnte, den Einmarsch in die Ukraine tatsächlich durchzuziehen. Also Donald Trump hat Mitschuld an dem, was da passiert ist. Und jetzt macht er das, was man hier Double Down nennt. Also er zieht einen Diktatfrieden durch. Und wenn wir Europäer nicht mitmachen, dann müssen wir gewahr sein, dass die USA Ähnliches tatsächlich, wenn wir Europäer mitmachen, dann müssen wir gewahr sein, dass die USA Ähnliches anderswo tun werden.
Mir ging es eigentlich nur darum, den Glauben an die Menschheit nicht endgültig und komplett zu verlieren. Und ich nehme ihn an dem Punkt, wenn er sagt, ich will, dass dieses Sterben dort aufhört, und dieses sinnlose Blutvergießen, ich will das beenden, dann will ich ihm das zumindest an dem Punkt einfach abnehmen. Und ich habe das Gefühl, da spricht eine irrsinnige Frustration aus dem, was er sagt. Da spricht auch eine wahnsinnige Frustration aus dem, was J.D. Vance in Indien jetzt gesagt hat. Das ist ja fast wortgleich. Und man hat das Gefühl, da tritt so eine große Resignation ein, weil man merkt, wir treten da auf der Stelle, wir kommen da nicht weiter. Und auch da wieder, das einmal dekliniert, bedeutet ja oder wirft die Frage auf, wie lange werden wir diesen Krieg mit in Europa eigentlich noch haben?
Ja, aber es gibt, wenn ich das sagen darf, ja in Amerika, das einen anderen Weg gegangen ist in der Konfrontation mit der Sowjetunion. Mhm. Der Mann hieß Harry S. Truman. Der hat klare Ansagen gemacht. Der hat das unterstützt mit den entsprechenden, ich sag mal, Drohungen und klar gemacht bis hierher und nicht weiter. Und jetzt haben wir hier einen Präsidenten im Amt, der macht genau das Gegenteil. Er hat ja leider überhaupt keinen Druck ausgeübt auf Moskau, wirklich irgendetwas an Zugeständnissen zu machen und hätte doch als Anführer der letzten Supermacht dieser Erde doch tatsächlich Möglichkeiten, wie er durch Unterstützung der Ukraine, durch eine klare Ansage, durch rote Linien, auch mit der, ich sag mal, militärischen und wirtschaftlichen Macht, die die USA eigentlich haben, den Druck auf Putin massiv zu erhöhen. Das tut er nicht. Hat er Angst vor Wladimir Putin und vor einem Atomkrieg oder ähnliches? Oder tut er es nicht, weil ihm das halt egal ist und er seinen Vorteil anderswo sieht?
Das ist übrigens die Frage, die ich an euch beide hätte, an Claudia Major und auch an Elmar Thewissen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas haben die Amerikaner noch in der Hinterhand. Irgendwann zieht er ein Ass aus dem Ärmel und sagt, okay, wenn, dann. Aber dieses Ass scheint es offenbar gar nicht zu geben. Ist das eine falsche Einschätzung, Frau Major?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich möchte auf diesen Punkt zurückkommen, dass Sie das Töten beenden wollen. Das wollen die Ukrainer doch auch. Das unterstellt ja, dass die Ukrainer das nicht wollen. Das sind ja die Ersten, die das wollen. Und das Zweite, es unterstellt ja, dass mit dieser Art von Diktatfrieden oder von völkerrechtlicher Verankerung von Okkupation und von Annexion, dass sie damit Frieden hätten. Aber in den besetzten Gebieten haben die Ukrainer garantiert gar keinen Frieden. Mhm. Und selbst die, die in der freien Ukraine übrig bleiben, wahrscheinlich langfristig auch nicht. Also deswegen finde ich dieses, wir wollen doch Frieden, ein bisschen schwierig, weil die Ukrainer wollen es auch. Und das andere, ich glaube, woran wir uns alle so ein bisschen die Zähne ausbeißen, Sie hatten das eben angesprochen, der Westen, wie wir ihn kannten, der existiert noch geografisch und rhetorisch. Aber wenn wir in alle anderen Politikbereiche reingucken, Wirtschaftspolitik, Zölle, haben Sie eben angesprochen, sind wir meilenweit von einem geeinten Westen entfernt. Mhm. Wenn wir uns die sicherheitspolitische Lage anschauen, ob es NATO ist oder Ukraine, da gibt es auch kein Westen mehr. Wenn wir uns die normative Basis anschauen, woran glauben wir eigentlich? Was hält uns im Innersten zusammen? Gibt es auch kein Westen mehr. Mhm. Denken Sie mal an die Rede von Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Absolut. Wo er eigentlich gesagt hat, ihr seid ein ideologischer Gegner, ihr Europäer. Das heißt, wir glauben immer noch an den Westen, an das transatlantische Bündnis, obwohl sie uns in den zentralen Bereichen Handel, Sicherheitspolitik, Wertebasis gesagt haben, wir sind keine Partner mehr, wir wollen euch nicht mehr. Ja. Und daraus müssen wir doch die Schlussfolgerung ziehen und sagen, wir würden gerne noch, wir unterschreiben nicht die Scheidungspapiere, so interpretiere ich Ihren Koalitionsvertrag, wir verstehen das anders, wir wollen es aber nicht sagen. Aber wir müssen doch umlernen und müssen anerkennen, dass die USA sich in vielen Bereichen leider nicht mehr als Partner, sondern als Gegner verhalten.
Ja, das ist der Grund, warum Robin Alexander neulich so schön sagte, in diesem neuen Koalitionsvertrag ist immer noch sehr viel, wie war das, transatlantische Prosa drin.
Ja.
Das mochte ich. Gut gefallen. Wie meinen Sie das genau?
Ja, also da spricht noch die Hoffnung aus dem Dokument, dass es noch weitergeht. Aber ich finde, das kann man sogar so machen. Ja. Ich fand auch bemerkenswert, Friedrich Merz hat ja am Abend der Bundestagswahl in dieser Berliner Runde, wo eigentlich die Parteivorsitzenden nur sagen, ich danke meinen Wählern, hat er ja gesagt, wir müssen bald unabhängig von den USA sein. Und da haben sich alle wahnsinnig erschreckt, die davon Ahnung haben. Weil das ist natürlich, solange wir es nicht können, sollten wir den Ball flach halten. Das wirkt dann vielleicht nicht so super mutig, aber es ist trotzdem, glaube ich, der richtige Rat. Das ist sowieso, auch wenn ich gerade gehört habe, wir müssen Einfluss nehmen, was die Amerikaner bei Israel und im Nahen Osten. Es kommt die Zeit, kleine Brötchen zu backen. Also diese Idee, die man ja auch bei der Ampel, jetzt machen wir eine neue China-Strategie und weltweit und so.
Ja, ja.
Also wir müssen jetzt aufpassen, dass unser Nahraum, also wenn wir das mit Europa in Ordnung bringen, dann können wir schon drei Kreuze machen.
Das meine ich.
Ja, und die Idee, darüber hinaus Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ja.
Da gebe ich Ihnen recht, aber ich glaube, die Frage ist, ob wir mental verstanden haben, was sich gerade verändert hat. Und im Koalitionsvertrag zum Beispiel am Anfang ist das ganz klar in der Präambel, die ist super. Mhm. Und dann lese ich das Transatlantische und denke, das ist eine Beschwörung der alten Zeiten. Wie gesagt, ich bin dabei, das ich verstehe das. Das
hat schon was Autosuggestives.
Aber wir müssen uns trotzdem mental klar machen, dass die alten Rezepte nicht mehr funktionieren.
Ja, aber und das ist der Unterschied zwischen Journalismus und Politik. Also wir können sagen, wie es ist. Wir müssen auch sagen, wie es ist.
Genau.
Und die Politiker müssen halt manchmal im Wald pfeifen. Ja. Das ist so.
Ja. Genau. Ich würde, Herr Frey, Sie dürfen sofort. Ich würde nur gerne kurz Elmar Thewissen eine letzte Frage stellen, um ihn dann auch zu verabschieden. Elmar, Deutschland, weil wir gleich auch über Deutschland sprechen werden und auch diese Diskussion hier weiterführen wollen. Spielen wir in diesem Kosmos noch irgendeine Rolle?
Man ist sich hier, glaube ich, in Washington sehr bewusst, dass Deutschland gerade etwas macht mit diesem riesigen Investitionsprogramm, was wir machen, und die Europäer etwas machen, was hier für Aufmerksamkeit sorgt, weil das ein anderer Weg ist, die Verantwortung tatsächlich jetzt endlich ernst zu nehmen und die Dinge in Europa auf andere Füße zu stellen. Das heißt, man sieht Deutschland als, ich sag mal, möglichen Partner, aber auch ein Stück weit als Kontrahenten in dem, was Donald Trump im Rest der Welt so machen will. Jetzt kann ich verstehen, dass man sagt, wir müssen kleine Brötchen backen, solange wir noch nicht da sind. Das kann ich super nachvollziehen. Ich glaube nur, momentan ist so, Donald Trump tut alles, um den Hebel, mit dem die USA als positive Kraft in der Welt wirken konnten in der Vergangenheit. Sie haben auch oft als negative Kraft gewirkt. Aber da, wo sie positive Kraft waren, diesen Hebel, den verkürzt Donald Trump gerade massiv, indem er dem Land eben wirtschaftlich schadet, indem er ihm weltpolitisch schadet, im Ansehen und anderem. Und wir müssten als Deutsche und Europäer dafür sorgen, dass unser Hebel sich verlängert. Nicht Deutschland alleine, sondern gemeinsam mit den Europäern. Mhm. Und ehrlicherweise glaube ich, angesichts von Wirtschaftskraft, auch Entschlossenheit, die so langsam da wächst, gibt es Möglichkeiten, sich mit anderen Ländern dieser Erde in Afrika, Südamerika, Handelsabkommen etc. zusammenzutun, um zu zeigen, dass man in diesem in dieser Politik mitredet und nicht zulässt, dass sich China und die USA am Ende die Erde in zwei Einflusssphären aufteilen.
Also, viel Stoff für weitere Diskussionen. Danke dir ganz herzlich, Elmar, nach Washington. Wir werden uns in den nächsten Tagen, Wochen noch häufiger sprechen. Alles Gute dir. Herr Frey, genau das einmal weitergereicht. Die Sorge, dass sich dann andere einfach die Welt aufteilen, dass Amerika sich zurückzieht, eine Macht, von der Elmar gerade sagte, ab und zu auch üble Dinge zu verantworten gehabt, aber häufig dann doch immer die Macht gewesen, auf die man sich, wenn es ganz hart auf hart kam, verlassen konnte. Mhm. Wie bereiten Sie den kommenden Kanzler auf das vor, was da jetzt ansteht? Wenn die Frage ist, wer übernimmt denn dann dieses Vakuum? Wer geht denn da rein, wenn die Amerikaner ausfallen?
Also zunächst einmal glaube ich, dass man das eine tun muss, ohne das andere zu lassen. Es ist kein Pfeifen im Walde, wenn wir im Koalitionsvertrag über das transatlantische Verhältnis sprechen, sondern zum einen ist es so, dass es natürlich immer noch sehr viele Anknüpfungspunkte unabhängig von der aktuellen Regierung gibt. Zum anderen, wenn man sich die deutsche Volkswirtschaft anschaut, die eben extrem internationalisiert ist, wir verdienen unser Geld sehr weitgehend außerhalb Deutschlands, außerhalb der Europäischen Union und noch mehr mit den USA als mit China. Das sind aber zwei wichtige Partner für uns. Und das Zweite ist, ja, wir müssen natürlich die sicherheitspolitischen Realitäten in Europa und darüber hinaus schon auch anerkennen. Das heißt aber nicht, dass man nicht daran arbeiten muss, diese Dinge vernünftig zu ändern. Ich will ein Beispiel nennen. Alle europäischen Länder zusammen geben etwa 30% von dem, was die Amerikaner für Sicherheit und Verteidigung ausgeben, für ihr Militär aus. Und die Wirkung, die sie erzielen, die liegt vielleicht bei 15%, also noch deutlich weniger. Aber das zeigt einfach, dass unsere Staatengemeinschaft, unser Wirtschaftsraum, der genauso groß ist wie der amerikanische, der um ein Vielfaches größer ist als der russische, dass wir nicht in der Lage sind, vernünftig unsere Verteidigungsfähigkeit zu organisieren. Und das werden wir extrem schnell machen müssen. Ich meine, im Grunde genommen, wir haben uns 2014 in Wales auf dem NATO-Gipfel für dieses 2%-Ziel Ziel ausgesprochen. Damals noch der amerikanische Präsident Obama. Außenminister in Deutschland war Steinmeier. Damals haben wir das gemacht. Und wenn man sich anschaut, wie langsam wir auf diesem Weg vorangegangen sind, wie spät wir erst Drohnen eingesetzt haben, gekauft haben, ausgeliehen haben
von den Israelis. Bewaffnete Drohnen. Ja.
So ist es. Und wenn man das sieht, dann muss man sagen, es muss jetzt sehr, sehr viel schneller gehen. Also wir brauchen auch eine ganz andere industrielle Fertigung in diesem Bereich. Und wir müssen sehr viel stärker überlegen, mit welchem eingesetzten Geld kann man tatsächlich welche Wirkung erreichen. Denn am Ende des Tages, wenn wir wollen, dass in Europa regelbasiert Außenpolitik betrieben wird, dann müssen wir das auch durchsetzen können. Dann müssen wir auch in der Lage sein, das auch militärisch zu backen.
So, dann doch einmal ganz konkret, Herr Alexander. War interessant, wie Friedrich Merz neulich auf die Frage, ob er Taurus liefern würde, sagte, dass er das in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde. Die Briten tun das, die Franzosen tun das, die Amerikaner tun es ohnehin. Und dann sehr interessanter Zusatz, der medial nicht so große Aufmerksamkeit erfahren hat, aber ich fand ihn sehr interessant. Er sagte, die ukrainische Armee muss aus der Defensive herauskommen und sich endlich mal vor die Lage bringen und könnte beispielsweise die wichtigste Landverbindung zwischen Russland und der Krim zerstören. Da geht es um diese berühmte Kertschbrücke. Das fand ich eine bemerkenswerte Klarheit in dem Zusammenhang.
Ja, also Friedrich Merz hat seit der Wahl, ein Phänomen habe ich gerade schon genannt, gibt noch zwei weitere, also dreimal alle in der Außenpolitik aufhorchen lassen. Und das mit der Kertschbrücke ist auch so ein Ding, weil das er sozusagen das Ziel benennt.
Richtig.
Auch noch.
Ja.
Das ist schon bemerkenswert. Und er hat ja in seiner Taurus-Rhetorik ein paar Schleifen gedreht. Also er hat mal angefangen zu sagen, ich würde den Taurus liefern, den Scholz ja nie liefern wollte.
Richtig.
Hat aber gesagt, der darf nur innerhalb ukrainischem Territorium eingesetzt werden. Und dann ist er unter dem Eindruck eines russischen Angriffs auf eine Kinderklinik in Poltawa im Bundestag emotional geworden und weitergegangen. Und hat damals gesagt, die Nachschubwege der russischen Armee, also wo man dachte, auch innerhalb Russlands. Und jetzt diese Kertschbrücke ist ja genau zwischen der Krim und Russland. Ja? Und es ist auch sofort auf russischer Seite reagiert worden. Also das fand ich schon bemerkenswert, dass er das Ziel mitnennt.
Sacharowa, ne, die Sprecherin von Lavrov ist das, glaube ich, hat direkt reagiert. Die ist ja immer relativ deutlich und sagte, so ein Schlag gegen russische Einrichtungen, das würden wir wie eine direkte Beteiligung Deutschlands an Kampfhandlungen an der Seite des Regimes in Kiew auffassen, mit allen Konsequenzen, die das nach sich zieht. Da ist wieder genau diese Drohung.
Ja, das ist ja die Drohung, die in so vielen Debatten immer eine Rolle gespielt hat, weil Olaf Scholz die so ernst genommen hat. Und Leute wie Frau Major oder auch ich haben geraten, nicht so eindeutig zu sagen, was man als Deutsche tut, ja, um in dieser strategischen Ambiguität zu bleiben. Jetzt aber sozusagen nicht nur den Taurus ins Schaufenster zu stellen, sondern auch
Ziel.
Das Ziel.
Ja.
Das fand ich auch bemerkenswert. Also da habe ich mich richtig ein bisschen erschreckt, als ich das im Fernsehen gesehen habe.
Wie fanden Sie das, Frau Major, bevor wir gleich Thorsten Frey fragen?
Ich habe mich auch erschreckt. Ich fand das auch mit der Kertschbrücke nicht so glücklich, insbesondere weil die strategische Bedeutung der Kertschbrücke
ist ja stark gesunken
ist, seitdem Russland es geschafft hat, alternative Versorgungswege aufzubauen.
Genau, vielleicht können wir einmal die wir haben bestimmt eine Russlandkarte irgendwo, vielleicht können wir das einmal kurz zeigen. Am Anfang muss man kurz vielleicht erklären, den Kontext. Diese Brücke hat eine riesige Rolle gespielt in der ersten Phase dieses Krieges, weil darüber praktisch die gesamte russische Logistik gelaufen ist. Aber seitdem es andere Zugangswege gibt, eroberte Gebiete und so weiter, ist das gar nicht mehr von so entscheidender Bedeutung.
Also es ist für die Versorgung nicht mehr von entscheidender Bedeutung. Ja. Es wäre symbolisch natürlich ein enormer Schlag, weil das eines der Prestigeobjekte von Putin gewesen ist nach der Annexion der Krim 2014. Also symbolisch wäre es immer noch wichtig. Militärisch, ehrlich gesagt, ist es zu spät. Ja. Was ich bei der ganzen Debatte so ein bisschen unglücklich fand, war diese Fokussierung auf das eine Waffensystem. Mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland häufig uns an einem Waffensystem festbeißen. Das war der Taurus, davor waren es die Panzer und die Schützenpanzer und die Panzerhaubitzen und die Raketenwerfer. Und das fast so eine Art Übersprungshandlung ist, weil wir uns der zentralen Frage, warum machen wir denn das eigentlich, nicht stellen wollen. Die Frage, was ist denn eigentlich unser übergeordnetes Ziel? Was soll die Ukraine erreichen? Wobei wollen wir sie unter?
Haben wir eins?
Wie definieren wir es? Also, wie wollen wir es machen? Und aus dem Ziel.
Würden Sie sagen, wir haben eins?
Momentan weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Also
hatten
unter der
wir alten, mal eins?
Naja, unter Scholz war das.
Natürlich.
Also wenn Sie das Scholz zu Ziel wissen, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir das sagen.
Scholz hat ja immer nur davon gesprochen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf.
Aber was heißt das praktisch?
Ja, also aus meiner Sicht muss sich die Ukraine der russischen Aggression erwehren können. Und dazu konnte sich ja Scholz nie durchringen. Und das finden wir ja als Entsprechung in der Frage, welches Waffensystem geliefert wurde. Sie wissen ja, begonnen hat das Ganze mit 5000 Schutzhelmen beispielsweise. Jetzt will ich das nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich würde Ihnen absolut zustimmen. Das Grundproblem ist, dass wir sofort in sehr technische Debatten gegangen sind über ganz konkrete Waffensysteme. Und das haben Leute gemacht, die erkennbar das jetzt nicht als ihre Profession hatten. Und die Aufgabe von Politik ist eigentlich nicht, solche exakten Debatten zu führen. Dafür gibt es Spezialisten, dafür gibt es Militärs, sondern politisch muss man die Frage klären, welches Ziel will ich erreichen.
Aber genau die Debatte führt jetzt hier kommender Kanzler. Und zwar nicht nur über das Waffensystem, sondern wie Robin Alexander jetzt zu Recht anmerkt, sogar über das genaue Ziel.
Ja gut, aber jetzt darf man die Dinge auch nicht aus dem Zusammenhang reißen. Wir haben ja dort eine Entwicklung und etwas, was irgendwann mal richtig war, ist nicht fortgesetzt richtig. Es war Friedrich Merz, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es ein großes Problem ist, dass wir diese militärischen Detaildiskussionen führen über ganz konkrete Waffensysteme, anstatt dass wir uns darüber klar werden, was wir als Ziel verfolgen müssen. Und das hat er auch immer so gesagt. Das hat ja nicht nur die Konsequenz, dass man das Ziel aus den Augen verlieren kann. Vor allen Dingen haben wir Putin damit auch immer auf dem Silbertablett präsentiert, was wir sozusagen als nächstes zu tun gedenken.
Machen Sie jetzt auch. Sie sagen Taurus und Sie sagen Kertschbrücke. Sie machen es nicht im Familienchat,
nein,
das gebe ich zu.
Aber ich würde mal sagen, auch da würde ich der Frau Major recht geben. Taurus hatte in der Zeit, als wir zunächst darüber diskutiert hatten, eine ganz andere Bedeutung. Das sind ja Marschflugkörper, die beispielsweise die Franzosen, die Briten, die Amerikaner heute auch schon liefern. Es ist ja nicht so, dass Deutschland da etwas
wirklich...
Es ist etwas besser, es
ist
etwas
zielgenauer.
Ja, genau, Sie können das sehr konkret in einzelne Stockwerke...
in den einen Pfeiler dieser Brücke. Das ist das entscheidende Ding, das man braucht, um diese Brücke zu zerstören.
Dafür brauchen Sie aber auch mehr als einen Taurus. Ja. Aber diese Art, dieses Waffensystem, das haben die Ukrainer auch von anderen Ländern geliefert bekommen. Und insofern muss man sagen, ist Deutschland da einen Sonderweg gegangen. Scholz hat ja immer gesagt, dass er sich eng mit Biden abstimmt, dass er im Konzert mit den anderen Europäern handelt.
Was nicht. Für die Zukunft, was heißt das nochmal? Frau Major, helfen Sie mir da einmal. Also Taurus ist nicht vergleichbar mit Storm Shadow und mit anderen Systemen von Franzosen, Briten.
Also es kann halt diese gehärteten Ziele treffen, was Storm Shadow und Scalp nicht können. Und vor allen Dingen sind die Vorräte von Scalp und Storm Shadow weitgehend erschöpft.
Die sind ja baugleich, das, ne?
Die beiden sind baugleich, aber Taurus hat andere Fähigkeiten.
Genau.
Das heißt, es würde natürlich, wie gesagt, es gibt keinen Game Changer, aber es würde militärisch natürlich einen Unterschied machen.
Da sehen wir
und
das
es
gerade,
hätte
ne?
auch natürlich symbolisch eine enorme Bedeutung, wenn jetzt die neue Bundesregierung sagt, wir machen das, weil unser Ziel ist das und abgeleitet von dem Ziel definieren wir die Mittel. Und das ist Taurus, das ist noch mehr Flug- und Raketenabwehr, das ist noch mehr Antidrohnenschutz, das ist noch, also, das kann man ja machen. Und deswegen hätte das sowohl militärisch als auch symbolisch natürlich eine Bedeutung. Aber nochmal, ich finde es wichtiger, wenn wir uns erst einigen könnten, was ist das Ziel, wie kommen wir dahin und dann ordnet man das ein. Denn immer zu sagen, die Ukraine soll selber entscheiden, wie sie den Krieg beendet, ihr aber nicht die Möglichkeit zu geben, das wirklich zu machen, ist natürlich ein bisschen Wohlfall. Ja?
Und dann das Interessante dabei, wenn ich da eingreifen darf, ist ja, die Union hat ja Olaf Scholz aus der Opposition immer so kritisiert wie jetzt Frau Major auch. Ne? So. Außer eine von der Union, nämlich Angela Merkel. Angela Merkel hat gesagt, wann die Ukraine verhandelt, entscheidet die Ukraine gar nicht alleine. Das entscheiden wir Europäer mit. Also Angela Merkel stand in dieser Frage sozusagen noch links von Scholz und noch weiter weg von Merz. Ja, und das finde ich persönlich auch jetzt in den nächsten Wochen sehr spannend, weil die Union hat ja schon in der Opposition dem Kanzler in dieser Frage richtig eingeheizt. Ich meine, sie haben Anträge gemacht und so weiter. Das bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das mit verteilten Rollen darstellt.
Und im Koalitionsvertrag steht drin, dass sie die materiellen und politischen Grundlagen für Sicherheitsgarantien für die Ukraine schaffen wollen.
Genau. Und das haben wir ja mit der SPD verhandelt.
Mit der SPD, ja. Genau. Und das heißt, ich glaube, er ist noch in der SPD, Boris Pistorius, sagt dieser Tage, ich lese immer wieder, ich sei im Geheimen immer schon für die Lieferung von Taurus gewesen. Und dann, Achtung, man möge mir ein Zitat zeigen, das das wiedergibt. Ich habe das nie gesagt. Das ist Hände zum Himmel.
Ja, aber man muss ja den Text im Ganzen lesen im Koalitionsvertrag. Und der ist aus meiner Sicht.
Ich lese diesen Text hier.
Ja, der ist aus meiner Sicht schon sehr eindeutig. Das erleben wir ja jetzt gerade immer wieder, dass einzelne Formulierungen aus dem Koalitionsvertrag herausgezogen, umgedeutet werden und Exegese betrieben wird. Aber
von
wem? Glaube,
von der SPD, von der bösen Presse, von wem?
Das ist jetzt einfach in dieser Zeit, kommt es immer wieder vor. Ich glaube, das ist dann auch notwendig, dass man. Das wird von unterschiedlichen Seiten gemacht. Ich will da gar keine Presseschelte betreiben. Da werden eben solche Dinge dann dankbar aufgenommen.
Ja, das auch von der CDU?
Also ich kann mich jetzt daran nicht erinnern. Ich meine, wir halten uns sklavisch an den Text des Koalitionsvertrages. Ob er uns da halten wir uns sklavisch an den Koalitionsvertrag. Da steht nämlich drin, dass ein Mindestlohn von 15 Euro unter einer bestimmten Maßgabe erreicht werden kann.
Steuersenkungen.
Ja, genau, da haben wir auch was dazu aufgeschrieben. Unternehmenssteuern, Einkommenssteuern, und da halten wir uns dran.
Da kommen Sie jetzt nicht raus.
Nein, also mir fällt da tatsächlich nichts ein.
Ich habe gleich noch was für Sie.
Ja, gerne. Ja.
Herr Alexander, was passiert denn da gerade? Das ist ja schon interessant, wenn ein populärer Verteidigungsminister wie Boris Pistorius an dem Punkt jemand, der sozusagen medial, ich sage nur medial, gar nicht unbedingt in Wirklichkeit, aber medial verkauft wird als zupackend, der macht das, der sitzt oben auf dem Panzer. Und dann hebt er in einer so ganz entscheidenden Frage, die von hoher Symbolik ist, wie Frau Major sagt, und nicht nur Symbolik, die Hände und sagt, bitte, zeig mir das Zitat.
Naja, aber ich Taurus ihm, mit mir nicht. Was zeigen, was jetzt kein Zitat ist. Aber er hat ja irgendwann inmitten der Taurus-Debatte dafür gesorgt, dass die alle ertüchtigt werden. Mhm. Und das haben wir dann auch erfahren und geschrieben. Und das war ja schon ein Signal. Nur im Prinzip ist ja das Argument, lass uns nicht kleinteilig reden über Waffensysteme richtig.
Finde ich
haben die Politiker richtig. Nur es stand zum Beispiel auch im SPD-Wahlprogramm. Und da ist natürlich dann irgendwie Ende. Also wenn die das Wahlprogramm schreiben, darf man auch drüber sprechen. Mhm. So. Und das Interessante ist jetzt, wie Merz das anlegt. Weil, wie gesagt, Merz hat seine Tonlage mehrmals verändert. Mhm. Auch wenn Sie gerade sagten, das hat mich daran erinnert, Merz hatte auch mal so eine Phase, wo er sagte, wir hätten am Anfang des Krieges mehr machen sollen. Und das, da war ja schon angelegt, das Argument, Taurus wäre richtig gewesen, aber jetzt, wo ich Kanzler bin, vielleicht nicht mehr. Und das kann ja sogar sein.
Das hat er aber vor vielen, vielen Monaten
nur beim
gesagt.
Joska,
weit vor
bei Frau Joska klang es ja wieder anders. Ja.
Aber es ist ja auch tatsächlich zutreffend. Ich meine, wenn uns in der Vergangenheit eines gefehlt hat, und das ist ja vielleicht dann auch eine Lehre für die Zukunft, dann ist es die Entschlossenheit. Also, dass wir sozusagen auch mit voller Entschlossenheit Ziele definieren und hinter diesen Zielen stehen. Denn die Frage ist doch immer, was bedeutet all das, was jetzt in London passiert, in Washington passiert, was wir hier diskutieren? Was bedeutet das als Signal an Wladimir Putin? Im Grunde genommen sind es alles Debatten, die ihn bestärken müssen, einfach so weiterzumachen wie bisher. Und das ist das falsche Signal. Wir müssen ihm schon deutlich machen, dass er für all das auch einen Preis zu bezahlen hat.
Aber um noch mal zu illustrieren, wie sich die Position der Union verschoben hat. Als Friedrich Merz zum ersten Mal in Kiew war, wurde er begleitet von Roderich Kiesewetter, den die Zuschauer dieser Sendung ja kennen, der zur Ukraine sehr eindeutige Positionen hat. Als er das nächste Mal Merz in Kiew war, wurde er begleitet von Herrn Wadefuhl, der schon anders spricht. So, und Herr Kiesewetter wird in der neuen Bundesregierung keine Rolle spielen.
Richtig.
Also da hat es zwischen Oppositionsrhetorik und dem, was dann die Regierung tun wird, eine Veränderung gegeben. Mhm. Und wie wir es bei Olaf Scholz immer seziert haben, müssen wir es auch bei Merz sezieren.
Ja, man darf es nur nicht überbewerten. Also Johann Wadefuhl ist seit vielen Jahren der für Außenpolitik zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Aber Sie werden zugeben, dass er anders über die Ukraine spricht als Kiesewetter. Substanziell anders.
Das ist zutreffend, ja. Ja, aber ich würde mal sagen, damit deckt er trotzdem die Breite unserer Partei ab. Und es ist jetzt nicht so, dass Sie daraus ablesen können, dass sich Positionierungen von Friedrich Merz verändert hätten.
Da sehen wir übrigens. Ist das der kommende Außenminister eigentlich, den wir da sehen?
Das müssen Sie Friedrich Merz fragen.
Ich frage Robin Alexander. Der ist gerade hier.
Ja, aber ob er in den Kopf von Friedrich Merz
schaut. Also heute hat der italienische ich kann nur Indizien sammeln, aber ich habe ein frisches Indiz für Sie.
So wusste ich es doch.
Der italienische Außenminister hat heute getwittert, er hätte Herrn Wadefuhl getroffen.
Na,
und da könnte man ja denken,
was für ein schöner Zufall. Ja. Ja, man tritt sich halt mal so.
Ist dann auch gut, wenn irgendwann mal alles entschieden ist.
Und darf ich, weil wir gerade dabei sind, Herr Frey, wann hat er Sie gefragt, ob Sie Kanzleramtsminister werden wollen?
Also er wird irgendwann sagen, wie sein Kabinett aussehen wird. Und,
das war ja nicht meine Frage.
Das war,
wann er Sie gefragt hat.
Aber ich kann Ihre Frage nicht beantworten, ohne bei der anderen Frage über die Grenzen hinauszuschießen.
Ja. Was reizt Sie an diesem Job?
Das ist ja eine total interessante Herangehensweise. Aber was mich ganz generell an der Politik und auch an meiner Rolle und Aufgabe reizt, ist, dass wir gewaltige Herausforderungen haben. Wir haben jetzt über die außenpolitischen gesprochen. Wir könnten über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen sprechen. Und die nächste Bundesregierung, die wird sehr schnell liefern müssen und Vertrauen zurückgewinnen müssen. Das können wir auch in der aktuellen Situation sehr genau sehen. Und da mithelfen zu dürfen, dass es eine erfolgreiche Regierung für unser Land wird, das ist etwas, was mich zutiefst reizt.
Ich würde gerne, weil Sie sagen, wir werden liefern müssen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben. Wir hatten gestern ein sehr interessantes Gespräch mit Menschen wirklich von der Basis. Die Bürgermeisterin aus Ludwigshafen war unter anderem hier, Frau Steinruck, die sagte, wir haben eine Milliarde Schulden nur in Ludwigshafen. Wir hatten Achim Beutel hier, den Präsidenten des Deutschen Landkreistages, CDU-Mann.
Baden-Württemberg.
Genau, der sagt, im Vergleich zu 2023 hat sich das kommunale Defizit glatt vervierfacht. Wir reden über 24 Milliarden Miese. Wenn man diesen Balken sieht, das ist so irre. In den letzten Jahren war da alles relativ grün und plötzlich geht es steil nach unten. Ja. Und diese 24, hier, das ist diese wirklich beeindruckende Grafik, von der Boris Palmer sagte, erst als ich die gesehen habe, hatte ich sozusagen plötzlich die amtlichen Zahlen, die Statistik, die Grafik zu meinem Gefühl. Mhm. Aber bis dahin war das keinem so richtig klar. War Ihnen das klar, dass dieser Balken so kommt? Kommunales Defizit.
Dass er so kommt, um ehrlich zu sein, nicht. Aber mir war natürlich klar, dass die Kommunen seit 2011 kumuliert, also im Saldo, schwarze Zahlen geschrieben haben. Das kann man hier ja auch sehen. Und 2023 und 2024, man kann das im Grunde genommen auch quantifizieren. Das sind die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Krankenhäusern, die häufig sehr stark defizitär geworden sind jetzt. Es ist das Bundesteilhabegesetz, es ist die Jugendhilfe, die traditionell teuer ist.
Sozialetats, auch da wieder den Kollegen zitieren, der sagt, wir haben Sozialhaushalte, das frisst uns die letzten Haare vom Kopf. Ja. Und dann stolper ich über einen sehr interessanten Satz, ich habe ihn vorhin schon zitiert, von Ihnen, wir sollten den Menschen keinen Sand in die Augen streuen. Wenn es um all diese Dinge geht, da werden wir auch unangenehme Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Was meinen Sie damit?
Also erstens,
Rente geht,
erstens muss ich sagen, das war ein längeres Interview und daraus ist eine Agenturmeldung geworden, die dann etwas verkürzt war. Aber es sind im Grunde genommen zwei Komplexe gewesen. Also erstens habe ich gesagt, wir sollten nicht so tun, als könnte man jede Aufgabe mit noch mehr Geld lösen, ohne dass man dafür an anderen Stellen Einsparungen bringen muss. Das geht einfach nicht. Also wenn wir jetzt gewaltige Herausforderungen im Bereich der Sicherheitspolitik haben, der äußeren Sicherheit, dann so zu tun, als könnten wir ansonsten unser Leben so weiterleben, wie es ist, ist falsch. Das habe ich immer schon kritisiert. Olaf Scholz hat sich nicht als den Kanzler des Entweder-Oder, sondern den Kanzler des Sowohl-als-auch bezeichnet. Und ich finde, so funktioniert das Leben einfach nicht. Also nicht nur die Politik nicht, sondern auch das persönliche, private Leben kann so nicht funktionieren. Und der zweite Aspekt ist, dass wenn wir über die großen Fragen der Sozialversicherung sprechen, über Rente, über Pflege, über Gesundheit.
Krankenversicherung haben Sie auch genannt.
Genau. Dann
eine Milliarde pro Tag.
Ja, inzwischen sind es sogar 1,5 Milliarden pro Tag, die wir für Gesundheit ausgeben in Deutschland. Also in diesem Bereich muss man sagen, bei Gesundheit würde ich auch nicht sagen, da fehlt Geld, sondern das Geld wird nicht effektiv genug ausgegeben.
Okay, aber Sie sagen, das kann so nicht weitergehen. Das ist ja das, was Sie übersetzt sagen.
Ja.
Und wir sollten den Menschen diese unangenehme, unbequeme Wahrheit zumuten. Wir sollten ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Haben Sie, Herr Alexander, das Gefühl, wenn Sie diesen Koalitionsvertrag lesen, das ist genau das? Der lacht da schon.
Ich weiß nur, was er sagt. Deswegen ist es eine gemeine Frage.
Alexander. Ich stelle sie ja.
So ausrechenbar.
Wo sind die miesen
Zumutungen? Liegt, ist total interessant, dass bei diesen Sachen, also die sozusagen demografiegetriebenen Probleme der Sozialsysteme,
ja,
die sich überhaupt nicht einigen konnten und immer reingeschrieben haben, wir gründen eine Kommission. Und als ich das schon mal im Fernsehen kritisierte, da sagte ich so, ja, die vertagen sich und Arbeitskreis gründen, da sagte mir jemand hinterher, das muss gar nicht so kommen. Weil auch die letzten großen Sozialreformen der Ära Schröder, schon länger her, haben begonnen mit Kommissionen. Da gab es eine Hartz-Kommission und eine Rürup-Kommission und eine Herzog-Kommission. Also es ist sogar, wenn man jetzt mal an das Gute glauben möchte, es ist sogar möglich,
haben wir heute was gemeinsam,
dass in einem Jahr irgendwie 5 Professoren ins Kanzleramt kommen und dann sagt Friedrich Merz, es muss jetzt was passieren, hier ist der Reformplan. Also ich sage es nicht voraus, aber es ist nicht ausgeschlossen. Es kann so kommen. Drücken wir die Daumen.
Man muss die zwei Komplexe auch trennen voneinander. Also zum Beispiel, wenn es um die Pflegeversicherung geht, da stehen wir vor eklatanten und sehr kurzfristigen Finanzierungsproblemen.
Heißt, können Sie das mal konkret machen? Es klingt so prosaisch.
Ja, bei der Pflegeversicherung muss man etwas tun, sonst haben wir sehr schnell ein Riesenproblem.
Was heißt das? Können Sie das mal quantifizieren? Also worüber reden wir hier? Also, welche Zahlen?
Wenn ich es ganz kurz nur darstellen kann, was ist das Problem? Wir hatten bis 1995 gar keine Pflegeversicherung. Genau. Dann haben wir die Pflegeversicherung als Teilkaskoversicherung eingeführt. Aber Sie sehen ja heute schon das Problem, das deckt die Kosten, insbesondere bei der stationären Pflege, mitnichten. Und das führt dann dazu, dass Menschen sehr schnell nicht nur das Häuschen auf dem Spiel steht und die Familie mit involviert wird, sondern dass dann am Ende die Sozialhilfe im Grunde die Kosten übernimmt. Und da glaube ich, bei diesem Komplex, wo wir heute noch davon profitieren, dass nur etwa 15% der Pflegefälle tatsächlich stationär behandelt werden. Das heißt, 85% findet zu Hause
statt.
Und richtig. In der Familie statt. Wenn in einer älter werdenden Gesellschaft sich dieser Anteil verschiebt, ja, und der Anteil der stationär Pflegebedürftigen größer wird, dann multipliziert sich das Problem. Und deswegen, glaube ich, macht es hier schon Sinn, auch in einer Kommission auf ministerieller Ebene, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, aber nicht nur mit Bund und Ländern, sondern auch mit den kommunalen Spitzenverbänden, wo das ja praktisch umgesetzt wird, darüber zu sprechen, wie man dieses Problem gesamtgesellschaftlich lösen kann. Und der zweite.
Da sagen die Leute, die gestern hier saßen, mit uns redet gar keiner.
Ja, genau deshalb muss man das tun. Also wir haben tatsächlich.
Warum macht man das nicht? Warum redet man nicht?
Ja, ich halte das für einen großen Fehler.
Ist das eine berechtigte Kritik?
Ja, die Kritik ist nicht unberechtigt. Das muss man sagen. Das hängt auch damit zusammen, weil, wenn man unsere Verfassung anguckt, dann gibt's nur zwei Ebenen, Bund und Länder. Und staatsrechtlich sind die Kommunen Teile der Länder. Deswegen sind die Länder auch für die auskömmliche Finanzierung verantwortlich. Und deswegen sind beispielsweise auch die finanziellen Möglichkeiten der Kommunen in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Wenn Sie mit der Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen gesprochen haben, in Rheinland-Pfalz, da haben wir ganz besonders große Probleme. Deswegen auch dort diese starke Verschuldung. Ähnlich
ist es
im Saarland und auch in Nordrhein-Westfalen. Das sind die drei Länder mit besonders großen Problemen. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, diese Länder sind oder diese Kommunen dort sind aus unterschiedlichen Gründen in diese Probleme gekommen. Aber ich habe vorhin das Bundesteilhabegesetz angesprochen als wesentlicher Treiber für die jüngsten Zahlen. Und das ist Bundesgesetzgebung, die nicht voll durchfinanziert ist. Und deswegen haben wir auch sehr deutlich gesagt, es geht natürlich nicht, dass der Bund Gesetze beschließt, die dann von den Kommunen ausgeführt werden müssen, die nicht solide gegenfinanziert sind. Und die Kommunen dann in der Situation allein gelassen werden.
Wir wollen jetzt gar nicht da ganz tief einsteigen.
Deswegen werden wir mehr miteinander reden müssen.
Sie werden, aber reden wird nicht helfen. Also woher kommt das viele Geld, um das zu lösen? Wenn Sie sagen, die Pflegeversicherung, ich habe neulich eine Aussage gelesen irgendwo von jemandem, der sagte, wir sind mit all diesen Systemen, wenn man sozusagen ab heute die Einzahlung einstellt, sind wir immer genau wenige Tage von der Pleite entfernt. Mhm. Dann ist Feierabend. Es geht ganz schnell.
Ja, ich meine, das ist auch das Prinzip des Kapitalumlagesystems, ja, dass sozusagen immer die, die jetzt einzahlen, die zahlen für diejenigen, die jetzt brauchen.
Woher kommt in Zukunft das Geld? Also doch Steuererhöhungen oder was ist das Thema? Wie halten Sie Beiträge stabil?
Ja, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass das mit Steuererhöhungen funktioniert, weil wenn Sie die Rentenversicherung nehmen, wo wir heute, ich meine, es sind 112 Milliarden Euro, aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung transferieren, um dort einigermaßen zurechtzukommen. Da muss man sagen, dieser Anteil ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Ja. Er wird weiter steigen. Aber wenn wir irgendwann mal die Hälfte oder sagen wir zunächst mal ein Drittel unseres Bundeshaushaltes, das liegt sehr viel näher, allein für die Stützung der Rente ausgeben, dann hat das natürlich mit einer zukunftsfähigen Politik, die in Forschung, Entwicklung, in Technologie, in Verteidigung, in Sicherheit investieren muss,
nicht mehr viel zu tun. Herr Alexander, was wird denn dann passieren? Also kommt dann doch die Steuererhöhung oder steigen die Beitragssätze? Was wird passieren?
Naja, dafür wurden ja im Wahlkampf unterschiedliche Antworten gegeben.
So.
Olaf Scholz hat immer gesagt, wir bauen viele Kitas, dann gehen alle Frauen arbeiten. Und
Hubertus Heil hat das auch immer gesagt.
Wir holen ganz viele Leute aus dem Ausland, dann gehen die auch alle arbeiten. Und das war die SPD-Antwort. Und die Antwort der Union von Friedrich Merz war Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum. So. Und ich glaube, beides wird relativ schwierig zu organisieren. Und da hat keiner so eine Königsformel. Aber die jetzt werdende Koalition hat ja zum Beispiel neue versicherungsfremde Leistungen in die Rente reingeschrieben. Diesen berühmten dritten Mütterrentenpunkt. Also ein Anerkennungspunkt, ja. So, und also da ist ein Signal gesendet worden, dass man es schon mal nicht ernst meint. Also dass man hat das Gegenteil getan von dem Programm, was Sie gerade ausgeführt haben. Es war nicht Ihre Schuld, weil das Markus Söder sich ausgedacht, weiß ich schon. Aber war halt ein krasses Signal.
Sie wollten was noch mal zu Ende.
Aber ich finde, wir müssen wirklich drüber reden, weil man, also ich meine, der Wahlslogan der SPD war mehr für dich. Und nicht der Wahlslogan, aber fast nah dran, der Union war, wir machen euch richtig schöne Steuersenkungen. Und beides wusste man, es ist weder die Zeit für wahnsinnige Steuersenkungen noch für mehr für dich. Also man meint ja mehr Sozialleistung. Mhm. Ja, und da ist schon ein Problem, mit welcher Erwartungshaltung solche Wahlkämpfe gestaltet werden.
Aber wir machen ja Steuersenkungen. Also wir machen jetzt zunächst einmal 3 Jahre diese Superabschreibungen, die dann übergehen in eine Unternehmenssteuerreform. Und wir haben auch fest vereinbart, dass wir zur Mitte der Legislaturperiode eine Einkommensteuerreform machen. Wir senken die Stromsteuer
und vieles andere. Aber so richtig Einkommensteuer gesenkt haben Sie nicht vereinbart, weil die SPD stellt sich da was anderes vor. Die SPD sagt, wir senken unten und in der Mitte und zwar nur, wenn die oben mehr zahlen. Und Sie sagen, die oben müssen nicht mehr zahlen.
Also wir sagen, dass wir jetzt mit Sicherheit in einer Zeit leben, wo wir die preisliche Wettbewerbsfähigkeit des Standortes deutlich verbessern müssen.
Wir waren ja gerade schon bei den.
Und das geht nicht mit Steuererhöhungen, nirgends. Ja, was heißt, das betrifft nur die Unternehmen. Also wenn Sie die Einkommensteuer nehmen, dann bezahlen die ja auch die Personengesellschaften. Also 60-70% der Unternehmen in Deutschland.
Nein, aber Steuerentlastungen, also wird das jetzt kommen?
Ich wollte gar nicht das Lied der SPD singen, ich wollte nur erklären, dass man sich nicht geeinigt hat.
Es kommen Steuerentlastungen. Ja, und werden dann dafür an anderer Stelle andere Leute, ich zitiere jetzt das.
Na, jetzt kommen erstmal die Abschreibungen.
Ja, ist schon
also
klar.
Als erstes kommt der Plan von Olaf Scholz, obwohl er nicht gewählt wurde. Das hat Scholz versprochen im Wahlkampf.
Genau, dann kommt der Investitionsbooster, das hat Robert Habeck im Kopf gehabt.
Und dann kommt der Plan von Friedrich Merz.
Ja, ich weiß, ich sage ja, das ist so richtig rot-grün.
Das ist es ja nicht. Also die SPD hatte was anderes vor. Die wollte jede Investition in Deutschland mit direktem Geld fördern. Ja, das war die Idee der
aber
SPD.
Aber nochmal Einkommensteuer, die berühmte Mitte, die entlastet werden muss. Mhm. Geht so nicht weiter in jeder Sonntagsrede. Die, die den Karren hier ziehen, die müssen endlich mal sehen, dass sich Leistung wieder lohnt. Mhm. Sie sagen, die kriegen Steuersenkungen.
Ja. Aber das haben wir vereinbart.
Ab wie viel?
Zur Mitte der Legislaturperiode.
Also bis zu welchem, wo beginnt der Spitzensteuersatz?
Derzeit?
Nee, bei Ihnen dann.
Ja, das ist jetzt natürlich insofern eine schwierige Situation. Ich kann Ihnen natürlich exakt sagen, was wir im Bundestagswahlkampf gesagt haben. Das habe ich, glaube ich, sogar hier bei Ihnen in der Sendung schon mal gesagt. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir eine Koalition bilden. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das und das haben wir auf dem Parteitag beschlossen, sondern wir müssen uns in der Koalition verständigen, wie wir es machen. Und Robin Alexander hat ja nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, dass wir da noch nicht so ganz deckungsgleich sind. Das heißt, da müssen wir noch etwas dran arbeiten.
Was meint er, wenn er sagt, nicht so ganz deckungsgleich?
Ja, wir haben Übereinstimmung, aber die ist eben nicht komplett deckungsgleich.
Das Interessante ist, die Union hat ja die Ansage, wir wollen keine Steuererhöhung. Ist auch eine populäre Ansage.
Ja,
die Frage ist nur, sagt man insgesamt nicht oder nirgendwo darf keine einzige Steuer je erhöht werden? Weil wenn man jemals mit der SPD in Steuererhöhungen kommen möchte, etwa für die hart arbeitende Mitte, muss man für die SPD, auch wenn man es selber nicht einsieht, ganz oben was erhöhen.
Richtig.
Und das Interessante ist, als Friedrich Merz angefangen hat als CDU-Vorsitzender, hatten die einmal ein Treffen in Cadenabia, in Adenauers altem Ferienhaus. Und da haben die selber die Idee gehabt, wir können oben ein bisschen hochgehen, wenn wir dafür die Mitte entlasten und die Unternehmen entlasten und noch ganz viel. So, und daraufhin gab es einen Aufschrei, unter anderem in der Welt, aber auch in der FAZ. Und dann wurde der Plan weggepackt.
Also am Comarsee gab es die Idee schon nicht mehr, sondern das war nur ein vorbereitendes Arbeitspapier für diese Kommission.
Das Interessante ist, wenn man mit der SPD irgendwelche Steuern senken will, muss man woanders hoch. Ist halt so, ist halt die SPD. Und hat dazu der CDU-Kanzler irgendwann die Kraft oder den Willen oder nicht? Weil wenn nicht, passiert gar nichts.
Also das ist jedenfalls der entscheidende Punkt, den er angesprochen hat. Für uns bedeutet Steuerreform nicht, dass die mindestens aufkommensneutral stattfindet. Das ist ja eine Äußerung, die man von der SPD auch schon hat lesen können. Und das ist für uns deshalb nicht akzeptabel. Wir haben kein Problem damit, wenn Großverdiener auch ordentlich Steuern bezahlen. Das will ich ganz ausdrücklich sagen. Aber
das tun sie auch, wenn sie vernünftig sind.
Ja, das tun sie auch. Und das geht ja auch schon relativ früh los. Darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen.
Spitzensteuersatz
ab 67.000 Euro zu versteuerndem Einkommen pro Jahr. Also das ist jetzt nicht der klassische...
Das ist kein Großverdiener in einer deutschen Großstadt.
Genau. Wenn man hier in Ballungsräumen Mieten bezahlen muss und Lebenshaltung, dann ist es kein Spitzenverdiener. Und darüber hinaus kommt eben auch, dass diese hohen Einkommen eben auch die Unternehmenssteuern für Personengesellschaften sind.
Das heißt, wir halten
den Mittelstand in der Situation, wo es um preisliche Wettbewerbsfähigkeit geht, denn zusätzlich belasten?
Das heißt, es wird keinerlei Steuererhöhungen geben. Für immer. Punkt aus, Ende, basta. Solange Sie in der Regierung sind.
Das würde ich jetzt für eine sehr gewagte Äußerung halten, weil da weiß ich nicht, ob ich in der Position bin, um so etwas sagen zu können.
Das heißt, mit anderen Worten, Sie können sich doch Steuererhöhungen an bestimmten Stellen vorstellen?
Also ich versuche mich ja argumentativ den Dingen zu nähern.
Ich ja auch.
Ja, und deswegen am Ende des Tages müssen wir uns ja in der Koalition verständigen, wie wir das hinkriegen.
Also Sie schließen es aber nicht aus.
Ja, und das bedeutet jedenfalls, dass man versucht, sich in den Partner hineinzudenken, indem man versucht, Lösungen zu finden. Ja, natürlich, darum geht es doch am Ende.
Aber Sie haben die doch jetzt so gut kennengelernt. Sie wissen, Robin Alexander hat ihn doch gerade beschrieben, wie die SPD tickt.
Das hat mir auch deutlich gemacht, dass es eben an der einen oder anderen Stelle noch Herausforderungen gibt.
Das heißt, Sie schließen Steuererhöhungen heute, Stand jetzt, in dieser Sendung, zu diesem Zeitpunkt nicht aus.
Wie Sie das immer so schön machen.
Also ich halte ich muss ja verstehen, die Leute sitzen davor und sagen, was denn jetzt?
Ich halte Steuererhöhungen für absolut falsch. Okay. Das haben wir im Wahlkampf so gesagt.
Sie schließen sie aber nicht aus.
Und wir haben es im Koalitionsvertrag glasklar vereinbart, dass es keine Steuererhöhungen gibt. Ja, genau so ist es. Und trotzdem muss man schauen, wie schaffen wir es, steuerliche Impulse zu geben.
Frau Major, sind Sie jetzt beruhigt?
Also ich glaube, was mich so ein bisschen umtreibt bei der Debatte ist, wir haben angefangen und haben darüber geredet, dass es einen Krieg in Europa gibt und dass Russland gerade lernt, dass Krieg für sich lohnt. Wenn man dem höchsten deutschen General, Generalinspektor Breuer, zuhört, dem Verteidigungsminister Pistorius, dann sagen die, wir haben eine Deadline, um unsere Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Das ist 2029.
Genau.
Vielleicht ein bisschen früher, vielleicht
fünf
ein bisschen
Jahre.
Später. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines Krieges in Europa ist gestiegen, weil Russland gerade lernt, mit Krieg führen kommt es durch. Wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, dass unser wichtigster Verbündeter, die USA, kein Verbündeter mehr sind. Weder normativ, noch wirtschaftlich, noch sicherheitspolitisch. Das heißt, wir sind in einer komplett anderen Lage in Deutschland und in Europa. Und mein Eindruck ist gerade, dass diese Dringlichkeit, dass in Europa, ich sag's mal etwas salopp, die Hütte brennt und transatlantisch auch und international auch und alles das, worauf wir aufgebaut haben, dass das gerade irgendwie den Bach runtergeht, diese Dringlichkeit, dass wir uns wahrscheinlich komplett anders aufstellen müssen, Die kam für mich gerade eben nicht so durch.
Weil sie es trivial finden, über Steuererhöhungen zu reden?
Nein, ich finde es überhaupt nicht trivial. Ich glaube einfach nur. Nein, ich finde es nicht trivial. Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde das sehr wichtig. Aber ich glaube, man muss das rückbinden. Man muss, ich glaube, dass die politisch oder Politik heißt doch auch zu erklären, warum uns harte Zeiten bevorstehen und warum es aber auch wert ist, das zu machen. Das ist ja der Punkt.
Das ist aber gar nicht gesetzt. Olaf Scholz hat ja immer das Gegenteil behauptet. Ja,
genau.
Olaf Scholz sagt, ich hole euch alles auf dem Kapitalmarkt. Ja, die Leute haben es nicht geglaubt. Ja. Friedrich Merz hat gesagt, ich spare alles im Etat ein. Und die Leute, spätestens jetzt glauben sie es nicht mehr. Könnte man mit den Bürgern auch wie Erwachsene reden? Also gibt es genug Frau Majors in diesem Land, die das mitgehen würden? Oder nicht?
Robin Alexanders.
Ja. Ich bin davon überzeugt.
Aber das ist ja der Punkt. Ich glaube, dieses politische Plädoyer dafür aufzustehen und zu werben und zu sagen, wenn man sich die Umfragen anschaut, nach der Zeitenwende-Rede von Scholz, gab es große Zustimmung, auch für die Verteidigungsschritte. Die Umfragen zeigen, dass es eine grundlegende Unterstützung für militärische Unterstützung für die Ukraine gibt. Also ich glaube, dass es eine Bereitschaft gibt, wenn man das ordentlich begründet und herleitet und erklärt, warum es wert ist, so eine Freiheit, Demokratie zu verteidigen.
Ich habe da wirklich Zweifel, aber lass uns doch gerne mal
wir
zum Thema...
Wir wollten positiv enden.
Ja, lass uns doch gerne das Thema Mindset, ja, wie man heutzutage sagt, lass uns das doch mal in einer ganzen Sendung mal diskutieren, weil ich glaube, da haben wir eine Menge vor uns. Da geht es ja um einen Mentalitätswechsel, ne? Das ist das, worüber wir reden. Ich sehe gerade den skeptischen Blick von Robin Alexander. Der sieht den auch nicht. Also, danke Ihnen ganz herzlich. Es wird spannend in den nächsten Wochen, Monaten. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.